Wieder einmal erschüttern Gewalttaten Politik und Gesellschaft. Dieses Mal sind es tätliche Angriffe auf Wahlkämpfer im öffentlichen Raum, die Bestürzung auslösen. Doch obschon sich die Gewalt längst nicht erstmalig zeigt, äußert sich diese Bestürzung zum wiederholten Male reflexartig in einer Art Erschrockenheitsrhetorik, die dem zunehmenden Gewaltproblem in unserer Gesellschaft nicht gerecht wird. Denn man fragt sich, was an den Exzessen denn noch überraschend sein kann. Es geht in Wahrheit um die Gewaltbereitschaft immer größerer Teile unserer Gesellschaft. Es geht um Gewalt an Schulen, in Familien, zwischen rivalisierenden Clans, in Freibädern, auf Demonstrationen, zwischen Fanlagern oder gegen Ordnungskräfte. Die Gewalt greift Raum und sie gefährdet unsere Demokratie und unser soziales Leben. Und damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Und ich begrüße hier bei uns sehr herzlich Philipp Amthor, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und CDU-Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums.
Herzlich willkommen. Guten Abend, hallo.
Herr von Notz, wir verzeichnen eine deutliche Zunahme an Gewaltdelikten in unserer Gesellschaft. Das ist eine Statistik, die wir immer wieder mit Schrecken wahrnehmen. Würden Sie sagen, dass das eine weiterreichende gesellschaftliche Entwicklung ist?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein alarmierendes Signal. Und es ist nichts, was jetzt plötzlich kommt, sondern wir sehen diese Entwicklung seit vielen Jahren. Sie haben es eben angesprochen, vor allen Dingen die Gewalt auch gegen Sicherheitskräfte, gegen Feuerwehr, auch Polizeibeamte bei Einsätzen zu Silvester und zu anderen Anlässen. Es gibt eine Aggression auch gegen den Staat und staatliche Institutionen. Und man muss schon sagen, das ist ein massives gesellschaftliches Problem.
Herr Amthor, letztendlich ist Politik als solches ja aus und im sozialen Kontext zu betrachten und auch nur so verständlich. Deshalb findet politisierte Gewalt ja auch nicht isoliert statt, sondern durchaus im gesellschaftlichen Diskurs. Wie nehmen Sie das im Moment wahr in Deutschland?
Ich nehme das natürlich sehr, sehr sorgenvoll wahr, insbesondere jetzt vor den Kommunal- und Europawahlen, die zunehmende Gewalt, insbesondere gegen Kommunalpolitiker, Wahlkampfhelfer, aber auch die zunehmende Verrohung im Umgang mit demokratischen Institutionen. Das muss uns beunruhigen und das muss uns auch in aller Klarheit parteiübergreifend beunruhigen. Denn was mir wirklich große Sorgen macht, ist, dass wir dann von verschiedenen politischen Seiten immer wieder so eine Art Instrumentalisierung erleben. Und ich glaube, das kann in niemandes Interesse sein. Hier geht es um das Ganze, um die Frage, wie entwickeln sich eigentlich unsere Gesellschaft und die Akzeptanz demokratischer Institutionen auch auseinander. Und das muss uns sehr, sehr große Sorgen machen. Da gibt es verschiedene Ebenen. Die eine ist eine, wo wir im Zweifel auch unterschiedliche Auffassungen haben in der Frage, welche Befugnisse brauchen unsere Sicherheitsbehörden in Details sozusagen der Tagespolitik. Die andere Ebene ist aber schon der große gesellschaftliche Trend von immer größerer Enttäuschung, Frustration, Unmut, der sich Bahn bricht. Und darauf müssen wir Antworten geben.
Würden Sie sagen, wir sind noch eine friedfertige Gesellschaft?
Das würde ich im Großen und Ganzen schon sagen. Aber all diese Kategorien helfen uns ja nicht. Also der attackierte Grünen-Politiker, der attackierte Sozialdemokrat oder derjenige, der im Internet Gegenstand oder Bezugspunkt von Hassrede wird, dem ist ja nicht damit geholfen, dass wir sozusagen grosso modo und im Großen und Ganzen eine friedfertige Gesellschaft sind, sondern wir müssen schon jeden dieser Einzelfälle uns ansehen. Und ein Problem ist natürlich, wir erleben ja eine Art von Eskalationsspirale, denn die Grenzen des Sagbaren und nicht nur die Grenzen des Sagbaren, sondern auch die Grenzen desjenigen, was sich ausdrückt in Gewalt, die verschieben sich ja immer weiter, wenn wir dort nicht konsequent vorgehen, und deswegen ist das jetzt dringend geboten.
Herr von Notz, Grenzen, die sich da verschieben, würden Sie sagen, dass die Rückkehr des Krieges in Europa dabei auch eine Rolle spielt, Gewalt als politisches Mittel in demokratischen Gesellschaften letztendlich?
Der völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist sicherlich ein Druckpunkt, der zeigt, dass unsere Demokratie, unser demokratisches, rechtsstaatliches Gemeinwesen von innen und von außen unter Druck ist. Von innen durch die Rechtsstaatsverächter, die dieses Land schon immer schlecht geredet haben, am ganz extremen Rändern, vor allen Dingen im Augenblick die AfD. Und dass die AfD sich dann zum Sprachrohr Putins im Deutschen Bundestag macht und eigentlich eins zu eins die Talking Points aus dem Kreml im Deutschen Bundestag vorliest in den Reden, dass man sich die ganze Hetze gegen staatliche Institutionen, der vollkommen maßlose, überzogene Kritik an der Bewältigung der Corona-Krise, bei allen Dingen, die man da auch kritisch im Nachhinein sehen kann. Aber diese vollkommen überzogene Kritik, die mündet dann heute, wenn Sie das Urteil des OVGs Münster angucken, in einem vollkommen überzogenen Kritik nehmen an der unabhängigen Justiz in Deutschland. Und wir haben eben gelernt, spätestens seit dem 6. Januar in den USA, dem Sturm auf das Kapitol, dass wenn man eben lange, scharfe, verächtliche Worte gegen demokratische Institutionen in den Raum ruft, dann findet das Widerhall. Und das sehen wir. Und deswegen ist die Wehrhaftigkeit und die Entschlossenheit unseres Rechtsstaats wirklich gefragt. Mhm.
Herr Amthor, ich würde gerne auf den Punkt Krieg in Europa noch mal ein Stück weit zurückkommen. Würden Sie sagen, dass Gewalt aus den Krisen und Kriegsgebieten in unsere Gesellschaft vordringt?
Naja, was jedenfalls aus den Kriegsgebieten vordringt oder insbesondere aus Russland vordringt, sind gezielte Destabilisierungsversuche unserer Gesellschaft, Desinformationskampagnen, anderes mehr. Putin, die Autokraten dieser Welt, die wollen dem Grunde nach eine Destabilisierung unseres demokratischen Gemeinwesens. Und das trifft natürlich in verunsicherten Gesellschaften insbesondere auf einen sehr starken Nährboden. Und das ist etwas, wo an vielen Stellen dann doch zu viel politische Naivität noch im Spiel war. Und das sieht man ja insbesondere bei der AfD. Konstantin von Notz hat es richtig beschrieben. Die bagatellisieren natürlich nicht nur das Kriegsgeschehen, das Putin dort verwirklicht mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, sondern es ist auch eine Naivität in breiten Teilen der Gesellschaft über das Ausmaß, wie Putin und seine Leute über soziale Netzwerke, über gezielte Desinformationskampagnen unsere Gesellschaft destabilisieren. Und das ist etwas, das sicherlich eine Nagelprobe ist für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie, gerade in diesem Wahljahr, aber auch zunehmend mit Blick auf das Bundestagswahljahr 2025.
Verliert da Gewalt ihren Schrecken, wenn das so dargestellt
wird? Ja, man hat jedenfalls schon den Eindruck, dass die Grenzen dessen, was irgendwie als normal angesehen wird, sich sehr, sehr stark verschieben. Und ich glaube schon, das hat auch zu tun mit einer zunehmenden Radikalisierung von Sprache, auch im Internet, auf Demonstrationen, anderem mehr. Und das ist doch ganz klar, das, was wir sehen, was sozusagen an Verächtlichmachung von demokratischen Institutionen verwirklicht wird auf Demonstrationen, von demokratischen Institutionen, das, was dort verwirklicht wird auf Demonstrationen, von denen, die den Staat delegitimieren, das widerspiegelt sich dann irgendwann nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und deswegen müssen wir da auch mit der gebotenen Notwendigkeit und Härte vorgehen.
Findet da eine Art Enthemmung der Sprache auch bei den demokratischen Parteien statt?
Also ich würde das so pauschal nicht sagen wollen, sondern es gibt ja tatsächlich in der Mitte des Parlaments den Wunsch, sozusagen bei allem, was einem politisch trennt, das Gemeinsame zu suchen und nicht ständig das Trennende zu betonen. Aber ich will es jetzt mal kritisch anmerken, wenn man in Bayern mit jemand wie Hubert Aiwanger in eine Koalition geht, den zum stellvertretenden Ministerpräsidenten macht, der dann das Sprachrohr wirklich für eine in ihrer Zuspitzung absolut an der Grenze sich bewegenden Schärfe sich bewegt, dann haben wir da ein massives Problem. Und da findet eine Enthemmung statt. Man muss sich immer klar machen, es gibt eben in unserer Gesellschaft auch Leute, die sich von sowas anstiften lassen. Und ich erinnere an den schrecklichen Mord an Walter Lübcke, dem vorausging eine grauenvolle Hetzkampagne und auch ein aus dem Kontext reißen des von ihm damals Gesagten, was dann am Ende in einer Gewalttat gemündet hat. Und deswegen sind alle demokratischen Parteien gefragt, hier wirklich mäßigend zu agieren und sich auch nicht mit denen gemein zu machen, die Hütte brennen sehen wollen. Und wenn Sie sich angucken, wie jemand wie Hubert Aiwanger sich einlässt, wie er sozusagen den politischen Raum zum Bierzelt machen will. Das ist ungut und das ist am Ende das, was die ehrenamtlichen Wahlkämpferinnen auf der Straße dann erleben. Da kommen dann Leute, die fühlen sich ermutigt, da ihre eigene Gerechtigkeit zu schaffen. Und der Rechtsstaat ist wirklich gefordert, diesen Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere Demokratie engagieren, vollständigen Schutz zu gewährleisten.
Mhm. Braucht es da eine Mäßigung und eine Selbstregulierung auch in den eigenen Reihen?
Es braucht da zumindest auch ein notwendiges Differenzieren. Ich meine, in Bayern, das ist jetzt kein Geheimnis. Da würde ich jetzt auch nicht dazu raten, Hubert Aiwanger zu wählen. Das wäre jetzt nicht persönlich mein Stil, sondern natürlich die CSU. Aber eins ist schon auch wichtig. Wir müssen sehen, Streit und auch Meinungsunterschiede innerhalb der politischen Mitte sind schon konstitutiv auch für eine funktionierende parlamentarische Demokratie. Und deswegen ist es auch total richtig und notwendig, dass etwa Friedrich Merz als Oppositionsführer es auch geschafft hat, den Streit auch mal wieder aus den Talkshow-Sesseln ins Parlament zu holen. Das ist, glaube ich, gut und richtig. Und wir müssen es schaffen, auch, glaube ich, sachlich, aber auch hart in der Sache zu streiten innerhalb der politischen Mitte. Das schafft dann auch Vertrauen und das ist das beste Gegenmittel gegen Populisten, indem man ihnen nicht Repräsentationslücken entstehen lässt. Und deswegen ist es notwendig, dass wir diesen Streit in die politische Mitte holen, allerdings schon in einem anderen Ton. Und ich glaube, da ist jedenfalls die CDU auch sehr klar und nicht unter dem Verdacht, da falsch abzugehen.
Wenn ich da ganz kurz zu sagen darf, da habe ich überhaupt gar keinen Dissens mit. Und ich finde es tatsächlich, dass auch Streit, auch harter Streit in der politischen Auseinandersetzung wichtig ist. Davon lebt die Demokratie. Trotzdem sage ich, wenn ein Stein auf die Bühne einer grünen Veranstaltung in Bayern fliegt und der Ministerpräsident von Bayern sich dazu nicht äußert, Herr Söder, dann ist das ein Armutszeugnis für ihn und ein Bärendienst an unserem Gemeinwesen. Und ja, wenn das dann irgendwie die Konnotation bekommt, ja, da klar, das ist nicht gut, aber da sind die Grünen auch ein bisschen selbst schuld, wenn solche Sachen wie in Biberach passieren. Ich sag nur solche
Zwischentöne. Das ist aber nicht die Konnotation solche der Zwischentöne.
Genau. Da müssen die Demokratinnen und Demokraten klar zusammenstehen. Absolut. Und müssen sagen, Gewalt ist inakzeptabel und da stehen wir gemeinsam gegen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft in aller Klarheit, auch von CDU und CSU.
Genau, und um das nur zu sagen, da verläuft ja auch genau die Linie. Ich gehöre ja auch zu denen, die in der Sache oft einen harten Dissens mit den Grünen haben. Und ich finde auch, wir haben die schlechteste Bundesregierung seit Bestehen der Bundesrepublik. Aber die Grenze ist natürlich da überschritten, wo man sozusagen so Bild erzeugt nach dem Modus, naja, die haben ja auch einen Anteil daran. Diese Form von Relativieren geht weder nach rechts noch nach links und da braucht es klare Sprache und ich glaube, darauf können wir beide uns in besonderer Weise auch einigen.
Absolut und vielleicht kann ich das an der Stelle auch gleich nochmal anfügen. Es gibt auch Gewalt gegen AfD-Repräsentanten.
Kommen wir später zu.
Und auch die ist, das gehört da voll dazu, die ist inakzeptabel. Man kann die AfD scharf ablehnen. Man kann sie für verfassungsfeindlich halten. Man kann sagen, dass sie die Agenda von Putin versucht auszurollen. Das geht alles. Gewalt ist inakzeptabel.
Aber ist es so, oder würden Sie dem zustimmen, dass wir, oder wie ist Ihre Wahrnehmung da, dass wir auch ein Stück weit abstumpfen, wenn es um Gewalt geht, weil wir es einfach so oft und in solcher Regelmäßigkeit hören und sehen?
Also ich kann nur sagen, diejenigen, die sie erleben, stumpfen nicht ab, sondern diejenigen, die sie erleben, sind entsetzt davon und irritiert. Das gilt für die Sicherheitskräfte, die das in ihren Einsätzen zu Silvester und anderswo erleben. Und das gilt aber auch für die kommunalpolitisch engagierten Menschen, die versuchen, für ihr Gemeinwesen vor Ort etwas zu machen. Und deswegen kann ich nur sagen, dem Staat darf es nicht egal sein und er darf nicht abstumpfen, sondern es ist wirklich eine Bewährungszeit jetzt. Der Rechtsstaat muss sich behaupten, gerade wenn er angegriffen wird. Und ich würde eben sagen, dass jeder Angriff auf einen Repräsentanten dieses Staates, ob er jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr in Knese ist oder ob er ein Polizeibeamter der Bundespolizei irgendwo im Einsatz ist in einem Drittligaspiel. Es ist immer inakzeptabel und wir müssen diese Gewalt zurückdrängen. Denn das Versprechen der Unversehrtheit und der Sicherheit ist einer, der tatsächlich durchgesetzt werden muss gegen seine Feinde.
Hm. Herr Amthor, woher kommt diese Gewaltbereitschaft in den unterschiedlichen Feldern unserer Gesellschaft? Also wir leben es an Schulen, in den Freibädern, zwischen Clans, Demonstrationen, Fädeliger. Wir erleben sogar Minderjährige, die Kinder umbringen. Also man hat ja den Eindruck, Gewalt greift um sich in alle Felder unserer Gesellschaft. Woran liegt das?
Ja, Sie haben es ja zu Recht aufgemacht, die Breite dieses Feldes. Es gibt nicht die eine monokausale Erklärung und das eine hat auch nicht zwangsläufig mit dem anderen zu tun. Natürlich ist klar und ich bin dankbar, dass wir das auch adressiert haben in der Klarheit, auch durch insbesondere die Unionsinnenminister jetzt in der Diskussion über die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik, dass wir natürlich auch ein Problem mit zunehmender Ausländerkriminalität in Deutschland haben. Das muss man so klar auch benennen. Das ist einer der Faktoren. Er ist allerdings auch nicht alleinstehend. Und hinzu kommt noch, auch das hat ja kriminologisch und soziologisch Ursachen, dass einfach wir eine zu große ungesteuerte Zuwanderung haben. Das führt zu teilweise prekären Unterbringungssituationen und das führt dann zu zunehmender Radikalisierung. Das strahlt aus. Aber in der Tat ist es so, Sie haben es beschrieben, da gibt es die Clans als Strukturen, da gibt es beispielsweise zunehmende Ausländerkriminalität, da gibt es erhebliche Extremismuspotenziale. Und da bin ich schon auch dankbar. Wir müssen schon auch sagen, das hat Friedrich Merz auch klar herausgearbeitet. Genauso wie wir an mancher Stelle den Rechtsextremismus zu sehr auf die leichte Schulter genommen haben. Auch als Union müssen wir jetzt sehr stark aufpassen, dass uns das mit dem Islamismus zum Beispiel nicht wieder passiert. Wenn ich sehe, dass im Moment Menschen mit agitierender Haltung einen Kalifatstaat in Deutschland ausrufen wollen, da habe ich den Eindruck, da muss man mit ebenso klarer Härte und Konsequenz vorgehen. Und für mich ist völlig unverständlich, weshalb das Islamische Zentrum in Hamburg nicht geschlossen ist. Für mich ist völlig unverständlich, warum wir von irgendwie hunderten Gefährdern gerade mal 8 im vergangenen Jahr abgeschoben haben. Das ist zu wenig, da muss auch etwas passieren. Und deswegen braucht es in der Komplexität der Themen ein 360-Grad-Blick auf zunehmende Gewalt. Da gibt es nicht eine monokausale Erklärung.
Haben wir da einen Handlungsbedarf, der sonst liegen bleibt?
Also ich würde erstmal zu dieser polizeilichen Kriminalitätsstatistik sagen wollen, dass man sich da die Dinge differenziert angucken muss. Und zu Ihrer Ausgangsfrage, wir hatten in Deutschland auch Zeiten, in denen Gewaltdelikte auch schon hoch waren. Sie sind über eine lange Zeit kontinuierlich runtergegangen. Und sie steigen jetzt wieder an. Das sollte uns beunruhigen. Aber man muss es mit Augenmaß sehen. Wir sagen, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik greift sehr kurz. Warum man einen periodischen Sicherheitsbericht braucht.
Müsst ihr euren Koalitionspartner fragen. Ich hätte da nichts groß dagegen.
Genau. Das wäre besser, um diese Zahlen noch besser zu verstehen. Und sie sind eben vielschichtig. Aber richtig ist, wir brauchen Sicherheitsbehörden, die Gesetze durchsetzen können. Und wir brauchen eine Justiz, die so ausgestattet ist, dass eben die Verfahren auch in angemessener Zeit bewältigt werden. Und bei beiden haben wir nicht unerhebliche Probleme. Bei den Sicherheitsbehörden steht jetzt für den Haushalt 25 eine sehr schwierige Runde an. In diesen Zeiten, wo unsere Demokratie so unter Druck steht, sehr, sehr schwierig, wenn es da zu Einsparungen kommen sollte. Und deswegen fordern wir ein Sondervermögen für die innere Sicherheit, in der Hoffnung, dass es eben gelingt, auch bei der Cybersicherheit, das hat jetzt nicht direkt mit Gewalt zu tun, aber eben auch bei der Frage von Spionage und Sabotage besser vor die Lage zu kommen. Denn das will ich vielleicht noch mal ergänzend sagen. Gerade hat der GBA ja zwei Verdächtige verhaften lassen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aus Russland angestiftet worden sind, in Deutschland gegen die kritische Infrastruktur mit Brand- und Sprengstoffanschlägen vorzugehen. Was wie eine sehr wilde Geschichte klingt, ist absolut ernst zu nehmen. Wir sehen das in anderen europäischen Ländern, Großbritannien und anderswo, sodass man sagen muss, man muss das gesamte Bild sehen. Und wir müssen unseren Rechtsstaat und die Institutionen, die dafür zuständig sind, einfach so ausstatten, dass sie gut ihre Arbeit machen können.
Geht es nur um die Ausstattung, Herr Amthor, oder geht es auch darum, dass man doch schärfere Gesetze braucht?
Also es braucht ein Bündel an Maßnahmen. Ich will aber zum Thema Ausstattung sagen, wir sind uns da im Ziel einig. Nur muss auch klar sein, ein funktionierender Steuerstaat muss dann auch in der Lage sein, seine Sicherheitsbehörden aus dem Kernhaushalt zu finanzieren und nicht durch Sonderschulden. Das muss eben auch klar sein. Ich finde das bemerkenswert, dass wir in einer Situation sind, dass man glaubt, man könne die Bundeswehr, die Streitkräfte, das haben wir mit unterstützt, aber halten wir auch für langfristig den falschen Weg, das immer über Sonderschulden zu machen. Und auch bei den Sicherheitsbehörden, Sondervermögen ist der Euphemismus für diese Sonderschulden, da muss schon klar sein, das braucht eine bessere Schwerpunkt- und Prioritätensetzung. Und diese Ausstattung der Sicherheitsbehörden gehört zu den Kernaufgaben eines Staates. Das ist etwas, das auch aus dem Kernhaushalt finanziert werden muss. Aber Sie sprachen an, nicht nur die Frage der Ausstattung, sondern auch die Frage, müssen wir sozusagen schärfere Gesetze haben? Das ist etwas, das man, glaube ich, auch ambivalent und differenziert beantworten muss. Natürlich ist immer dann beliebt die Aussage, naja, unsere Gesetze seien doch scharf genug, und dann kommt immer die schnelle Richterschelte, dass es dann heißt, die Richter würden nicht hart genug verurteilen. Das würde ich mir nicht zu eigen machen, sondern ich würde schon sagen, an manchen Stellen muss der Gesetzgeber, wenn er empfindet, dass einige Dinge nicht im hinreichenden Strafunwert oder im Rechtsunwert sozusagen abgebildet sind, dann auch nachschärfen. Es gab ja einige Dinge, wo ich richtig fand, dass wir zum Beispiel das Strafmaß zu Straftaten gegenüber Rettungskräften und anderem mehr, dass wir dort nachgeschärft haben. Das ist richtig. Und deswegen ist es natürlich immer auch ein Mittel, im Strafrecht das eine oder andere anzupassen. Nur dürfen wir uns davon nicht zu viel versprechen. Denn ehrlicherweise, die Abschreckungswirkung, die sich ja auch mit dem Strafrecht verbinden soll, die ist heute natürlich im Allgemeinen eher zurückhaltend ausgeprägt. Wir haben ein Strafrecht, das überwiegend sozusagen einen täterorientierten Ansatz in vielen Bereichen hat, wo es dann darum geht, den zu resozialisieren und anderes mehr. Diese Abschreckungsfunktion, die das Strafrecht ursprünglich mal hatte, die hat ja, wenn man ehrlich ist, in den letzten Dekaden schon merklich gelitten. Und das ist sicherlich immer ein Thema, das man in die Abwägung mit einbeziehen muss. Aber nur allein Strafrechtsverschärfungen bringen dann nichts, wenn in der Realität sich nichts ändert. Da ist die Ausstattung der Polizei viel wichtiger.
Sie sind beide Juristen. Schärfere Gesetze, braucht es die oder braucht es nur eine konsequentere Anwendung?
Also schärfere Gesetze müsste man erstmal den Nachweis führen, denn also der Rechtsstaat, den wir verteidigen gegen die Diktaturen dieser Welt, lebt auch von seiner Verhältnismäßigkeit, von seiner Angemessenheit. Ich würde sagen, all die Dinge, die wir in den letzten Monaten gehört haben, die Angriffe auf Wahlkämpferinnen und Ähnliches, all das gibt es einen ganz klaren Strafrahmen, der, wenn er genutzt wird, wird er schon zu deutlichen Urteilen führen können. Es geht halt darum, dass man das dann möglichst schnell umgesetzt bekommt. Dafür brauchen wir eine gut ausgestattete Justiz, die in der Lage ist, diese Verfahren auch zügig zu betreiben. Und ich sage es jetzt nur, weil der Kollege Amthor sich bemüßigt gefühlt hat, jetzt nochmal hier über den Kernhaushalt zu reden. Erstmal, all die Probleme im Bereich der Verteidigung haben wir geerbt. Wir versuchen sie jetzt auszubessern. Und wenn ich das richtig verstehe, unterstützt die Union das auch partiell. Und das ist gut. Aber ich gebe Ihnen Brief und Siegel, und wir können gerne eine Wette abschließen, dass der Tag, an dem die Union wieder Verantwortung in diesem Land übernehmen sollte, ob das passiert, wissen wir nicht, aber sollte sie es, wird der Tag sein, an dem wir über die Modifizierung der Schuldenbremse reden, weil auch die Union kann nicht hexen. Und wir brauchen für diese Herausforderungen, in denen unser Rechtsstaat, unsere Demokratie stehen, brauchen wir Geld, wir brauchen Investitionen. Denn es hilft uns ja alles nichts, wenn wir Putin dieses Land mit einer schwarzen Null übergeben, sondern wir brauchen eine wehrhafte Aufstellung in unserem Land. Wir brauchen erhebliche Investitionen bei der Bundeswehr, gerade wenn man das so, wie die Union das jetzt macht, die Wehrpflicht diskutiert. Das kostet vor allen Dingen erstmal sehr viel Geld, neben der notwendigen Grundgesetzänderung, die man dafür braucht. Und insofern kommt man überhaupt nicht drum herum zu sagen, in diesen Zeiten müssen wir relevant Geld in die Hand nehmen, um das umgesetzt zu bekommen. Und wenn sich das unterscheidet, wenn wir uns da unterscheiden und ihr sagt, da brauchen wir nicht mehr Geld, da wünsche ich frohe Verrichtung. Ich bin mir ganz sicher, dass das oppositionelle Leichtfertigkeit ist, das dahin zu sagen. Denn der Haushalt ist, wie er ist. Und auch die Länder, in denen die Union regiert, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, stehen massiv unter Druck, wenn wir nicht zusätzliche Gelder bekommen.
Ja, es ist ja ganz einfach. Der Staat hat ja verschiedene Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Er kann es, das mögen linke Parteien immer irgendwem wegnehmen. Er kann es sich bei Banken leihen durch Schulden. oder er kann darauf setzen, dass es in diesem Land Wachstum gibt. Und deswegen davon sind wir da fest von überzeugt, wir werden mit unseren Impulsen einer Steuerreform und anderem mehr dafür sorgen, dass es in diesem Land wieder einen Wachstumskurs gibt, dass wir zu Steuermehreinnahmen führen. Und wir werden auch, und das ist notwendig, auch Schwerpunkte setzen. Und da ist für uns klar, dass es ganz sicher eher einen Schwerpunkt braucht in Fragen der Ausgaben für die innere Sicherheit, in Fragen der Ausgaben für die Verteidigung. Denn jetzt tun wir ja so, als sei es so unerreichbar, diese 2% für die Verteidigungsausgaben zu erreichen. Ja, wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anguckt, haben wir teilweise 3, 4 und mehr % erreicht.
Nicht und in den letzten 16 Jahren, als die Union regiert
aber wir
hat.
Ja, natürlich, mit dem Wissen von heute kann man sich da immer ganz leicht hinstellen. Ich glaube, das war auch ein Kurs sozusagen, dass die Grünen jetzt ständig eine bessere Ausstattung der Bundeswehr gefordert haben. Ja. Letzten 16 Jahren war mir auch nicht klar. Aber ich würde jedenfalls sagen, wir haben in der Frage, wie finanziert sich dieser Staat, unterschiedliche Auffassungen. Wir setzen da auf Wachstum. Aber eines ist klar, wir stehen vor gravierenden Finanzierungsherausforderungen. Und eins geht nicht, glaube ich, darauf können wir uns einigen. Wir können nicht auf Kosten der Sicherheitsbehörden, auf Kosten der Verteidigung den Staatshaushalt
sanieren. Jetzt haben Sie die kleine Kurve wieder gekriegt, denn das Thema Steuern ist sicherlich etwas, was uns in anderen Sendungen noch ausreichend beschäftigen wird. Aber ich komme zurück zu der Gewalt. Lassen wir in Deutschland der Gewalt so viel Spielräume? Wenn man zum Beispiel Stichwort Clan-Kriminalität sich anschaut oder überhaupt die organisierte Kriminalität sich anschaut, ist da nicht so ein Stück weit auch die Auflösung des staatlichen Gewaltmonopols zu verzeichnen? Zumindest, wenn man es von außen so betrachtet, könnte man auf die Idee kommen. Oder sehen Sie es anders?
Also das fände ich zu weitgehend. Das Gewaltmonopol in Deutschland stand nie in Frage. Gleichwohl muss man schon sehen, dass wir es in einigen Gesellschaftsschichten, gerade bei den Clans, damit zu tun haben, dass die es im Grunde nach lustig machen über unseren Staat und seine Institutionen. Und das ist etwas, das wir auch nicht hinnehmen können. Und deswegen ist es richtig und notwendig, etwa wir in Nordrhein-Westfalen mit unserem dortigen CDU-Innenminister Herbert Reul, der wirklich mit einer robusten und klaren Politik der Nadelstiche den Clans den Kampf angesagt hat. Da braucht es auch einen politischen Willen zu Vollzug, einen politischen Willen zu Härte. Das ist ganz sicher notwendig. Und da haben wir es vielleicht doch an manchen Stellen in den vergangenen Jahren dann auch mit falscher Toleranz zu tun gehabt. Und da muss man schon sagen, der Rechtsstaat, er nimmt sich selbst auch da nicht ernst, wenn er tolerant ist gegenüber Menschen, die im Traum nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein. Und deswegen braucht es da im Umgang mit Clans und anderem auch mehr Härte und Konsequenz. Und es war richtig, dass wir dafür einige Rechtsgrundlagen auch zum Thema Geldwäsche und anderes mehr geändert haben. Aber es braucht vor allem auch einen politischen Willen und eine politische Prioritätensetzung für dieses Thema. Und ich bin froh, dass Herbert Reul und andere CDU-Innenminister diese Prioritätensetzung auch vornehmen.
Mhm. Herbert Reul macht das, das lässt der Kollege Amthor weg in einer schwarz-grünen Koalition. Aber grundsätzlich stimme ich voll zu, dass der wehrhafte Rechtsstaat sich natürlich auch gegen die organisierte Kriminalität schärfer aufstellen muss. Denn wenn man da in Nachbarländer guckt, kann man nur feststellen, dass das eine Herausforderung die nächsten Jahre werden wird. Wenn man anschaut, wie in den Niederlanden organisierte Drogenkartelle, was die da für eine Gangart einschlagen, dann kann man nur sagen, wir müssen da die Polizei und die Sicherheitsbehörden gut aufstellen. Und auch da muss vollkommen klar sein, dass man diese Form des Rechtsmissbrauchs und der Überschreitung von rechtsstaatlichen Grenzen nicht toleriert. Es ist in der Praxis dann sehr viel komplizierter, als sozusagen, es mangelt meiner Ansicht nach nicht an Gesetzen, sondern es mangelt an Personal. Und da sind auch die Länder gefragt, denn es gibt ja grundsätzlich die Zuständigkeit der Länder in diesen Sicherheitsbereichen. Und auch da wird die Frage sein, wenn Sie sich die Länderhaushalte angucken, wie kriegen wir das überhaupt hin? Ja, in einem Bereich, die organisierte Kriminalität, ein Multimilliarden-Euro-Bereich, in den eben über Drogen, Zwangsprostitution, Geldwäsche und andere Dinge sehr, sehr viel Geld umgesetzt wird. Und wo wir, glaube ich, wirklich sehr scharf hingucken müssen, damit das die nächsten Jahre nicht aus dem Ruder läuft.
Ich würde gerne mal zurück zu den politisch motivierten Taten. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel spricht im Zusammenhang mit politisch motivierten Gewalttätern von einer Selbstermächtigung, die diese Täter tatsächlich für sich selbst in Anspruch nehmen. Wie können wir verhindern, dass Einzelne sich selbst ermächtigen, gegen die Politik vorzugehen?
indem man es sich nicht gefallen lässt und nicht unwidersprochen lässt, wenn gesagt wird, dass der Staat sozusagen diffamiert und herabgewürdigt wird und auch seine Repräsentanten herabgewürdigt werden. Ich habe mich immer gewundert, in den ganzen letzten Jahren der Amtszeit von Frau Merkel, was man sich hat gefallen lassen von Leuten, die auf diese Veranstaltungen gegangen sind und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, einer der höchsten Repräsentanten, die wir haben, aufs Unflätigste und Schrecklichste beschimpft haben. Das ist jahrelang so einfach gelaufen. Und ich glaube,
hätte man da eingreifen müssen.
Also ich glaube, es sind glasklare Straftaten, wenn man da in Wortwahlen und übersehen. Ja, und dass man sozusagen Protest ruft oder seine Gegenmeinung zum Ausdruck bringt, das ist in unserer Gesellschaft abgesichert. Das kann man in unserer Demokratie gut machen und dafür ist sie da. Aber die harte Herabwürdigung, das offensichtliche harte Beleidigung, dass das einfach so toleriert wird. Wir haben das auf den sogenannten Anti-Corona-Demonstrationen gesehen, wie der Staat da sozusagen oder Repräsentanten des Staates herabgewürdigt werden. Und wenn das sozusagen strafrechtlich im Rahmen ist, dem klar zu widersprechen, auch wenn es der politische Gegner ist, zu sagen, hier wird der Gesundheitsminister Jens Spahn in Sträflingskleidung hinter Gittern gezeigt. Dem widerspreche ich scharf. Ja, man mag nicht mit allem übereinstimmen, was Jens Spahn gemacht hat während Corona, aber dass er versucht hat, im Sinne dieses Landes zu agieren, das spreche ich ihm nicht ab. Wenn man diesen Konsens zwischen den Demokratinnen und Demokraten hätte, wäre viel gewonnen. Und dann hätte man da, glaube ich, wirklich eine Brandmauer gegen, sage ich mal, diesen Verfall der Diskussionskultur, den wir erleben. Und er passiert ja online, aber er findet dann immer ins reale Leben auch zurück. Und am Ende die Übergriffe finden dann eben im realen Leben statt. Und das darf man sich nicht gefallen lassen.
Mit historischen Vergleichen soll man ja ein bisschen vorsichtig sein, aber dennoch mehren sich die Stimmen, die immer mal wieder von Weimarer Verhältnissen sprechen oder zumindest den Vergleich heranziehen, weil dort eine starke Polarisierung der Kräfte stattgefunden hat. Würden Sie dem zustimmen? Sehen Sie da Parallelen?
Also ich finde zunächst, man sollte gar nicht mal zurückhaltend sein mit historischen Vergleichen, sondern es ist immer gut, aus der Geschichte zu lernen. Nur müssen die Vergleiche dann auch stimmen. Und da würde ich jetzt sagen, das Rekurrieren auf Weimarer Verhältnisse ist in gewisser Weise schon ahistorisch. Und natürlich ist es so, wenn man sich anschaut, die 20er Jahre, wie die geprägt waren von hunderten politischer Morde mit dem klaren Bewusstsein, dass jeder, der sich irgendwie für eine Partei engagiert hat, da ins Risiko gegangen ist. Dass wir eine Weimarer Republik hatten, die im Grunde getragen wurde von nur wenigen Demokraten und bekämpft wurde von denen, die entweder die Monarchie eigentlich behalten wollten oder den Staat in Gänze ablehnten und die Demokratie ablehnten, das ist, glaube ich, schon auch noch mal eine andere Situation. Und ich bin ein bisschen in Sorge, auch wenn man vorschnell diese historischen Vergleiche zieht, dass wir dann auch in so eine Art hyperventilierende Betrachtung kommen. Wir müssen sehr, sehr klar sein bei den ganzen Themen. Das, glaube ich, hat ja hier auch das Suchen nach Konsensen gezeigt. Nur muss uns auch klar sein, man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die gesamte Kategorie der Delegitimierung des Staates als Begriff, das ist ja keine strafrechtliche Kategorie, sondern jetzt zunächst eine, die dann im Rahmen auch des Nachrichtendienst bzw. Verfassungsschutzrechts verwendet wird. Da ist auch bei aller Notwendigkeit, sie zu adressieren, diese Kategorie, Vorsicht geboten. Denn wir haben natürlich in unserer Vorstellung von Meinungsfreiheit ja auch keinen Rechtsstaat, der davon ausgeht, dass man diesen Staat oder gar die Regierung toll finden muss. Und deswegen muss man schon sehen, wo sind die Grenzen gezogen. Und da ist klar, nicht jeder, der diese Regierung kritisiert, ist dann auf einmal gleich irgendwie rechts oder gar rechtsextrem. Da müssen klar die Grenzen gezogen werden. Das gelingt an vielen Stellen ja auch der Regierung. Aber ich sage auch, wenn ich dann höre, dass die SPD-Parteivorsitzende dann davon spricht, dass man irgendwie die Union und die AfD nicht unterscheiden könne. Wenn wir sehen, dass dann im Kampf gegen rechts in unbestimmten Kategorien irgendwie die Union als größte Volkspartei mit adressiert wird, dann ist das schon etwas, das mir sehr, sehr große Sorgen macht. Und deswegen Klarheit in der Frage der echten Gegner des Staates, Klarheit dort, wo die Grenze des Strafrechts erreicht ist, aber keine Meinungsfreiheit nach dem Modus, jetzt bewertet man mal, welche Meinung einem politisch noch passt und welche nicht. Da muss man sehr stark aufpassen. Das ist kein Vorwurf an den Kollegen von Notz, aber das ist insgesamt eine Herausforderung, dass wir da nicht die Korridore der Sagbaren in sozusagen falschen rechtlichen Kategorien feigen. Mhm.
Trotzdem hat, wenn ich das noch mal ganz kurz mit Weimar sagen darf, weil ein natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und dieser abgründigen, schrecklichen 12 Jahre Nationalsozialismus mit all den grauenvollsten Auswirkungen der Shoah und den Kriegen in der Welt und den Millionen und Abermillionen Toten, haben wir natürlich immer dieses Bild. Aber ich finde, es hilft uns sehr auch zu sagen, was eigentlich anders ist. Und wir haben eine Verfassung und eine Demokratie, die jetzt 75 Jahre alt wird, die verteidigungswert ist und die die Menschen wertschätzen, und zwar in überragender Mehrheit. Ja, wenn Sie sich das angucken, die überragende Mehrheit in Deutschland wertschätzt unsere Demokratie und wertschätzt unsere Verfassung. Und es sind in den letzten Monaten Millionen und Abermillionen Leute auf die Straßen gegangen. Und zwar viele in Hamburg und Berlin und München und andernorts, aber auch in kleinen Städten in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein. Ein paar hundert Leute für unsere Demokratie mit bunten Plakaten und haben gesagt, wir lassen uns diese Freiheit, diesen Rechtsstaat nicht kaputt machen. Und wenn Sie sich angucken, wer sich alles positioniert und öffentlich klar auf die Seite unserer Demokratie stellt, welche Prominenten, die deutsche Fußballnationalmannschaft und wen sie nehmen wollen, dann würde ich sagen, es gibt ein ganz klares Zeichen, dass es eben keine Weimarer Verhältnisse sind. Aber die Gewalt gegen Wahlkämpfende und all das, was wir derzeit sehen, das zeigt eben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Freiheit und die Demokratie und dieses liberale Gemeinwesen, was wir haben und wertschätzen, dass das eben automatisch so bleibt. Das fliegt nicht auf Autopilot. Wir müssen uns kümmern. Und gerade die, die politische Verantwortung haben, müssen was dafür tun, dass das bewahrt wird.
Deshalb auch was tun, weil dieses Gewaltpotenzial, was den Rechtsextremisten da vielleicht sogar innewohnt, man vermutet ja, dass die Taten der letzten Tage aus dem Bereich des Rechtsextremismus gekommen ist, dass diese Gewalt auch in die Mitte der Gesellschaft vordringt und in die Mitte weiter sich entwickelt?
So pauschal würde ich das nicht sagen wollen. Und ich finde auch die Mitte der Gesellschaft ein schwieriges Frame. Ich glaube, dass wenn Sie sich die Demos angucken und die Diskussionen, die wir die letzten Monate hatten, dass sozusagen der Anteil der Bevölkerung, der dieses Land trägt und zusammenhält, dass der vollkommen klar ist. Und das ist keine Selbstvergewisserung, sondern das ist etwas, worauf man auch aufbauen kann. Aber ich glaube, dass die Menschen, sowohl die freiwilligen Feuerwehrleute als auch die Wahlkämpfer, die vor Ort sozusagen sich jetzt Sorgen machen, ein Signal wollen von politisch Verantwortlichen, dass sich gekümmert wird, dass für ihre Sicherheit gesorgt wird und dass man nicht lax umgeht mit diesen Bedrohungen und den Anfeindungen, denen diese Menschen ausgesetzt sind. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben in der Opposition und in der Regierung. Und darum muss man sich kümmern, alle drei Gewalten, die Exekutive, die Legislative und die Justiz. Und wir haben alle Instrumente, das zurückzukämpfen.
Alle Instrumente. Ein Instrument soll nun sein, ein Demokratiefördergesetz, was so zivilgesellschaftliche Gruppen auch finanziell unterstützt, die die Demokratie letztendlich fördern. Was ist davon zu halten? Ist das ein Weg, um Gewalt zurückzudrängen?
Also gegen Demokratieförderung habe ich nun grundsätzlich nichts. Nur ist es ja wie so oft, dass wohlklingende Titel von Gesetzen noch nicht das Richtige über den Inhalt sagen. Hier geht es dem Grunde nach auch um ein Riesenförderprogramm von oft linksorientierten NGOs und anderem mehr. Und wir haben auch vor allem ein großes verfassungsrechtliches Problem bei diesem Demokratiefördergesetz. Wir haben heute im Deutschen Bundestag im Innenausschuss eine Anhörung gehabt zum Thema unseres vorgeschlagenen Bundesprogramms Patriotismus. Und der frühere Bundesverfassungsrichter Peter Michael Huber hat sich da sehr klar geäußert. Der Bund, der hat keine Gesetzgebungskompetenz für ein solches Demokratiefördergesetz. Und auch in der Frage der materiellen Verfassungsmäßigkeit gibt es dort erhebliche Probleme. Zu Recht ist es deswegen ja auch so, dass innerhalb der Koalition dieses Vorhaben stark umstritten ist, nicht weiter vorangetrieben wird. Insbesondere die Kollegin Linda Teuteberg von der FDP, die dafür auch zuständig ist, hatte eine klare ablehnende Haltung. Und wir sind sehr für eine Stärkung unserer parlamentarischen Demokratie. Wir sind allerdings nicht für den Etikettenschwindel dieses Demokratiefördergesetzes. Da müsste man eher mal darüber nachdenken, etwas zu tun, um die repräsentative Demokratie insgesamt zu stärken. Denn auch das ist natürlich eines der Probleme der Zeit.
Sehr klare Worte. Haben Sie noch Hoffnung, dass das Gesetz kommt?
Ich habe Hoffnung, dass das Gesetz kommt, denn es steht im Koalitionsvertrag und auch die FDP hat diesen Koalitionsvertrag unterschrieben und betont immer, dass da auch Dinge drinstehen, die für sie schön sind und über die sie sich freuen, die die anderen eher doof finden. So ist das nun mal im Koalitionsvertrag.
Aber die Kritik von Seiten der FDP ist ja sehr deutlich.
Das mag sein, ob ihr das hilft, ihr der FDP das hilft, Opposition und Koalition zur gleichen Zeit zu sein, also auf der einen Seite Philipp Amthor und dann gleichzeitig Christian Lindner zu sein. Ich habe meine Zweifel,
ist ob doch gar nicht so eine schlechte
das Mischung. Jemand dann, ich weiß nicht, kurios auf jeden Fall. Aber ich will noch mal sagen, Herr Kollege Amthor, ich halte das wirklich für einen Fehler, das so pauschal sozusagen zu sagen, wie Sie das tun. Diese NGOs, die sie vermeintlich irgendwo links einsortieren, sind in Kirchen, sind Menschen, die sich gegen Rechts, gegen Antisemitismus in unserem Land, gerade auch im ländlichen Raum, aus dem wir beide kommen, engagieren. Und diesen Menschen eine Planungssicherheit zu geben, eine Struktur zu geben für ihre ehrenamtliche, teils hauptamtliche Tätigkeit, das ist in diesen Zeiten wichtig.
Und deswegen können wir, das ist nicht die Aufgabe des Staates.
Deswegen können wir über Details diskutieren und man kann sagen, man möchte es lieber so oder lieber so und die Klausel oder die Klausel. Aber pauschal zu sagen, dass man das nicht unterstützen will, diese Arbeit, die da geleistet wird, das finde ich sehr steil. Und damit gehen Sie mal zu den Organisationen, ja, gehen Sie mal die Liste
mache
durch.
Ich gerne, ich will das
Sie werden
kurz.
Sich wundern, Herr Kollege Amthor, wen Sie da so alles finden.
Das finde ich auch gut, deswegen unterstützen wir das auch. Im Rahmen der Landesregierung, in denen wir beteiligt sind, unterstützen wir Demokratiearbeit im ländlichen Raum. Und das ist auch die Aufgabe. Der Bund ist nicht für alles zuständig. Und das Grundgesetz ist noch wichtiger als der Ampelkoalitionsvertrag. Der Bund hat keine Gesetzgebungskompetenz für ein solches Gesetz. Die Arbeit für die Demokratie, für unsere Republik, die ist uns sehr wichtig. Die unterstützen wir auch. Aber das kann nicht der Bund jetzt pauschal finanzieren. Und das ist auch beileibe nicht die Aufgabe der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages.
Das muss ich jetzt als Schlusswort nehmen. Für eine Schlussfrage bleibt keine Zeit mehr. Aber ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr engagierte Diskussion. Das Thema Gewalt wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten. Und wir werden bestimmt nicht zum letzten Mal zu diesem Thema hier sitzen. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Das Phoenix-Team verabschiedet sich bei Ihnen nur an dieser Stelle. Aber natürlich geht das Phoenix-Programm weiter. Und Sie bleiben hoffentlich auch dabei. Morgen um 22:15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Einen schönen Abend.